No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nogo mal wieder mit einem Special. An erster Stelle, servus Stefan.
Hallo Markus.
Und ihr seht ja auch schon, unser heutiger Spezialgast. Herzlich willkommen, Cem Sekeliogu.
Hallo, grüß euch, freut mich, dass ich da bin.
Hallo, freut mich auch, dass du da bist. Mich natürlich ganz besonders.
Wir freuen uns ja immer, weil Stefan, du hast es ja auch schon hier und da mal gehabt, dass du im Vorfeld unsicher warst, wie eine Person so ist. Oder auch von Spielerseite, wie du ihn gekannt hast, du gedacht hast, nein, ich weiß nicht, ob er mit dem zurechtkommt. Und da war es ganz anders. Und deswegen ist es immer auch mal wieder nice, die Leute persönlich kennenzulernen, da zu haben und ja, mit ihnen über ihre Karriere bzw. derzeitige Laufbahn zu reden.
Ich muss mich jetzt noch daran gewöhnen, dass wir uns jetzt das so viele Augen schauen, weil das bin ich überhaupt nicht bunt, dass wir da in einem Raum sitzen. Also tut mir leid, für immer ein bisschen verhindern am Anfang.
Ja, glaube ich. Ja.
Lieber Cem, vielen Dank für deine Zeit, dass du da bist, dass du die Zeit jetzt in der Sommerpause genommen hast. Unsere Eingangsfrage ist ja immer, wie bist du zum Fußball gekommen?
Also erstmal danke auch für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da bin. Tja, ist eine einfache Sache. Jeder, der ein bisschen mit Fußball zu tun hat und Austria kennt, weiß, dass mein Bruder auch jahrelang für Austria Wien gespielt hat und ja, ein paar Titel noch gewonnen hat. Und so, das war so die Anfänge für mich, dass ich mit meinem Bruder immer beim Training mit dabei war, in der Kabine mit dabei war und ja, das Leben so als Fußballprofi, als kleines Kind miterlebt habe und ja, war dann in der Kabine mit Herbert Braska, Obermeier und Andi Ogris und Franz Wohlfahrt und ich habe beim Schlusstraining die Bälle zurückgeschupft und so war ich halt am Platz mit dabei und dann habe ich halt irgendwann einmal selber begonnen. Ziemlich früh mit 6 eigentlich und war so erstes Training, so eine kleine Anekdote, vielleicht erstes Training und 3 Eigentore beim Spiel. War clever eigentlich, weil ich habe den Ball gekriegt und bin zu dem Tor gelaufen, das was näher war. So clever, aber war leider das Falsche, deswegen sind wir dann nach einem Jahr daheim geblieben und dann mit 7 dann begonnen in der Austria Wien.
Genau, die Anekdote hatte ich auch schon gelesen gehabt, aber natürlich ist mit Sicherheit nicht jeder da draußen. Von daher hätte man dich auch darauf angesprochen gehabt. Was mich interessiert, ist ja ein relativ großer Altersunterschied zwischen deinem Bruder und dir. Wie ist es so im privaten Umfeld weiter und auch bezüglich der fußballerischen Geschichten? War das eher positiv, negativ, neutral oder sowohl als auch? Oder?
Wie meinst du? Wenn ja. So durch unseren Altersunterschied?
Ja.
Wir sind 14 Jahre auseinander und ja, ist eine andere Generation und bin halt der Nachzügler gewesen. Aber ja, war für mich war es schon eine lässige Sache, weil ich natürlich dann mit dabei sein durfte mit ihm und ein paar Sachen miterlebt habe, die vielleicht so gar nicht möglich gewesen wären, wenn wir im selben Alter gewesen wären.
Ja. Das heißt, dann mit 7 tatsächlich dann bei der Austria anfangen, was anders kam ja durch die ganze Verhältnisse auch gar nicht in Frage. Und dann ja, deine Wege gemacht über die U-Mannschaften, auch großes Talent an den Tag gelegt. Und unter U15 gab es dann irgendwie den ersten krassen Rückschlag für dich.
Ja, ich habe mich verletzt beim Turnier, genau, im Hallenturnier war es in Salzburg, in einem Finalspiel gegen 1860 München, so 4 Minuten vor Schluss an der Bande und hatte einen Knöchelbruch und ja, war im Endeffekt dann, stellte sich dann später heraus, dass es halt ja Kapitalschaden war im Sprunggelenk und ja, war dann Leistungssport in dem Sinn nicht möglich. Habe dann zwar schon nochmal angegriffen und habe ein bisschen zweite Liga gespielt, Regionalliga gespielt, dann im Unterhaus gespielt und ja, und dann kam halt das Angebot von der French Donner Akademie, weil mein damaliger Trainer von Untersimbrunn damals, der Norbert Baris ist, der leider nicht mehr unter uns, weil der hat dann kurzfristig dann einmal die Akademie übernommen als Akademieleiter, war aber nicht lange dabei, aber der hat mich dann dorthin gelotst, ja.
Hast du schon große Sprung hingelegt von dem, was du als Spieler irgendwie so alles miterlebt hast und mitgemacht hast. Das heißt, eben schon U15 die erste große Verletzung, hast du dich ja eigentlich nochmal zurückgekämpft gehabt. Und dann, glaube ich, wie ich es nachgelesen habe, auch vom Müller-Wohlfahrt, der irgendwie auch ein Gespräch bekommen, wo er gemeint hat, es wird eher körperlich nichts mit der Profikarriere. Und in der Zeit hat er dann schon die ersten Gespräche gehabt und Ansätze, glaube ich, über Ralf Mohr und Markus Schruff, wo es damals schon jetzt ins Coaching überging. Wie kam es dazu? Oder wie sind die auf dich gekommen? Also ist es so auf Zufall oder?
Naja, es war natürlich du bist 15 und verletzt dich, dann kommst zurück. Dann war das erste Mal mir so richtig bewusst, dass du ein Talent hast, weil die beiden erwähnten Personen, sowohl der Ralf Muhr, der war so noch nicht damals der Akademieleiter oder Nachwuchsleiter, war Markus Schuf. Und die sind zu mir ins Spital und ich habe einen Jugendprofivertrag unterschrieben, so am Krankenbett. Ja. Und okay, dann wär's das erste Mal klar, okay, du hast schon was drauf wahrscheinlich, ja, weil sonst wäre das jetzt nicht so. Und die setzen auf dich und vertrauen dir. Und aber ja, es ging dann halt nicht so. Austria Wien hat dann gesagt, okay, lassen wir uns das mal anschauen, ordentlich von einem Arzt. Und dann war ich beim Müller-Wohlfahrt eben. Ja, und der hat gesagt, ich muss aufhören, es ist nicht möglich. Und ja, das ist natürlich in dem Alter ja schwierig, weil du willst spielen. Es war alles ausgerichtet auf das, dass man den Weg halt geht. So, und dann war ich einmal ein Jahr, glaube ich, sicher nicht am Fußballplatz, nachdem ich gesagt habe, okay, ich höre auf. Das war so mit knapp 18. Und in der Zeit dann war Austria Wien so, okay, willst du nicht bei uns beim Nachwuchs was machen? Ich war technisch guter Spieler und möchtest du nicht im Nachwuchs was tun? So. Und dann war ich tätig in der U7, dann war ich tätig in der U12. Ich hatte ja nebenbei meine Ausbildung gemacht als Orthopädietechniker, dann hatte meinen Lehrabschluss, war normal arbeiten eigentlich und habe dann so begonnen, eigentlich den Nachwuchstrainer-Kurs zu machen und war dann eben mit U7 und U12 recht gut beschäftigt und ist ja eine schöne Aufgabe, aber ja, dann war halt, du musst selber nicht an der Linie stehen, sondern selber spielen und dann habe ich halt noch einmal angegriffen, so 2 Jahre war das, eben mit zweiter Liga, Regionalliga und ja, so einmal der Weg, sage ich jetzt mal.
Und da dann auch mal einen Kreuzbandriss auch gehabt.
Genau, danach einen Kreuzbandriss in Untersimbohn damals. Und ja, und dann war es gut zurückgekommen, Regionalliga gespielt und dann kam eben das Angebot, ja, dass ich in der Frankfurter Akademie arbeiten darf als Co-Trainer. Und da war so die Weiche in meinem Leben, weil ich hatte natürlich einen sicheren Job. Der damalige Chef von mir bei der Orthopädietechnik, der war auch Austrianer, Mitglied bei der Austria im VIP-Club, der Orthopäde von der Austria. So, war natürlich für mich super easy, auch auf die Trainings zu gehen. So, und dann kam halt das Angebot und dann, okay, hauptberuflich. Und dann dachte ich, okay, das mache ich jetzt. Und war dann Co-Trainer von Herbert Kagel. Und ja, mit 21 habe ich begonnen.
Aber war das dann durch dass die Bindung so da war von deinem damaligen Chef, irgendwie der Fall, der gesagt hat, wenn es da irgendwie nichts packt oder dass dann auch nichts wird, kannst du wieder zurückkommen jederzeit? Oder
nein, das war dann schon so, dass ich gesagt, okay, ich höre jetzt auf. War zwischenzeitlich auch einmal, wie ich Jugendprofi war, so wie ich mich da zurückkämpft habe. Und ich war ja in der Lehre eigentlich, im September begonnen zum Lernen. So, und im Dezember habe ich meinen Knöchel gebrochen, sondern war ich 3 Monate im Krankenstand. So jeder andere Chef vielleicht hat dich in dieser Probezeit als Lehrling gesagt, okay, du bist jetzt 3-4 Monate außer Gefecht, ciao. So, und ich durfte bleiben, bin ich sehr dankbar bis heute noch. Und aber dann natürlich machst du deine Lehre fertig. So, dann war ich ein bisschen nur Teilzeit, weil ich Vormittagstrainings mitgemacht habe. Ja, und dann kam halt die Entscheidung, okay, mache ich das weiter? Oder dann ging es eigentlich ja nur, was kann ich da verdienen als Co-Trainer? Ja, okay, ungefähr dasselbe, wenn ich ausgelernt bin. Ja, passt, das mache ich. Gar nicht viel nachdacht und ich bin im Fußball und schauen, was passiert. Und ja, war lässig.
Wie war das bei euch so familiär? Ist der irgendwie von Elternseiten oder durch das, dass dann der Bruder auch so erfolgreich war, irgendwie gepusht worden in die Richtung? Ja, du sollst es machen, musst es machen. Beziehungsweise habt ihr auch einen Berater gehabt oder ist das alles so familiär Unterstützung abgegangen?
Das war eigentlich, mein Vater natürlich, der immer sehr dahinter war. Mein Bruder, der den Weg selber gegangen ist und dann hat sich's einfach so ergeben, ja, mein Bruder hat damals noch in der Sturmakademie begonnen. Und das hat gut gepasst einfach. Und für mich war, ich wollte was eben Fußball machen. So, aber natürlich mit 21 und jemand sagte, okay, es ist nicht möglich, Leistungssport. Und du bist eigentlich sehr, sehr lange auf das Ziel so fokussiert und dann geht's halt nicht aus gesundheitlichen Gründen. Und das macht schon was mit dir, ja. Also, die Erinnerung, die habe ich jetzt noch wie ich in München am Marienplatz gestanden bin, alleine, damals hat es kein Handy gegeben und bin in die Telefonzelle, hat meine Mama angerufen und gesagt, du, ich muss aufhören zum Spielen. Das war schon nicht so easy, ne? weil das einfach, ja, sagt so ein Klavierspieler, du darfst nicht mehr spielen. Ne? So kann ich es mir vorstellen. So, und dann Aber ja, und dann, wie gesagt, vergeht der Zeit und dann muss ich sagen, habe ich wieder die Lust bekommen und habe dann natürlich schon ein bisschen Blut gelegt, dann mit, so mit U7 und 12 trainierst. Das war schon ganz was anderes natürlich, aber mal von der Pike auf das mitzukriegen, war nicht so schlecht. Und ja, das sind schon einige Trainingseinheiten mit Schuhbinden und warten, bis einer vom Baum zurückkommt, weil er kurz mal austreten war. So waren lässige Geschichten, Nachwuchsturniere und da auch schon lässige Spieler gehabt. Und dann jetzt natürlich dann Akademie, das war dann schon richtig lässig, wobei mit 21, 22, so wie ich begonnen habe, persönlich, ja, war cool zum Reinkommen, auch mit Herbert Gager damals, der, wo ich Co-Trainer war, der mich da auch ein bisschen herangeführt hat, der aber selber auch erst begonnen hat als Trainer damals. Und ja, war schon eine lässige Zeit, muss ich sagen.
Was hat sich jetzt vor allem akademiemäßig verändert zu heute? Ich meine, du hast unter Frank Stronach begonnen oder in der Frank Stronach-Zeit, wo jetzt dann nicht so auf den eigenen Nachwuchs gebaut wurde oder schon auch, sind ja auch immer wieder Leute rausgekommen, aber im Grunde genommen lag der Fokus auf dem Verpflichten von Spielern und irgendwie stärker einkaufen. Das ist ja heute ganz anders, auch irgendwie gezwungenermaßen, vor allem bei der Austria jetzt, weil man bei der Austria bleibt. Was hat sich da jetzt im Fokus von den Akademien verändert zu deinem Beginnjahr?
Naja.
Oder jetzt auch bei St. Pölten, da wird ja auch sehr viel mit noch Jugendlichen gearbeitet eigentlich.
Na, zu Beginn muss man sagen, war es so, dass ja wirklich die Frank Stronach Akademie die erste Akademie in Österreich war. So, und da kam ja aus jedem Bundesland ein Spieler, so der Alex Grünwald aus Kärnten, der Michael Madl aus der Steiermark, so der Andi Schicker, sind ja wirklich Spieler gekommen, von ganz Österreich. So, und mit jeder Akademie mehr und mit, das ist ja schnell gewachsen, hast du gemerkt natürlich, dass jetzt nicht jedes Talent dann natürlich nach Wien beziehungsweise nach Vollerbrunn kommt. Und dann bleiben dann die Talente hängen. Selbst der, der in Linz ist, hat dann schon überlegt, geh nach zu Red Bull oder geh nach Linz und durch die Nähe und so hat sich das ergeben. Aber ich finde einfach, dass im Unterbau ganz anders gearbeitet wird, dass natürlich das größte Ziel immer ist, so viel wie möglich eigene Spieler hochzuziehen, da gut die Spieler auszubilden auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, richtige Inputs zu geben, dass du und auch richtig gut rekruten, also Spieler holen. Und es passiert ja dann trotzdem noch immer auch im Akademiebereich, dass du Leute von anderen Clubs holst, weil ja, Entwicklung geht so schnell und Entwicklung ist einfach dynamisch und ich habe immer so ein Paradebeispiel, ist der Emir Dilaber, der in der Stronach Akademie bis zur Anfang U19 keine Rolle gespielt hat. So, und der hat halt aber im Zimmer, im Internat trainiert wie ein Berserker, so, und irgendwann ist er zurückgekommen aus der Winterpause, ja, wie wenn irgendwas passiert wäre. Und auf einmal kam dieser Moment und der war halt nicht mehr zum Wegdenken. So, und plötzlich war der dann bei mir in der U19 Stammspieler, plötzlich war er Kapitän und war so dieser Kooperationsverein Wienerberg damals. Dort hat er so seine ersten Profi oder sagen wir mal Erwachsenenbereich erlebt. Ja, und dann die Karriere von Emir Dilaber kennt man mit Austria-Meister, polnischer Meister und Dynamo Zagreb und Champions League und ja, und so schnell kann es gehen und in der U15 vielleicht sogar noch eine Selektionskandidat bist.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil wir reden ja auch oft jetzt nicht der Fußball, aber allein, wenn man sich die Schuldiskussion anschaut, Gesamtschule, weil man kann doch nicht so jung wissen, wo man hin will, ob man in die HTL hackt oder mal Lehre macht, keine Ahnung was. Das ist ja noch schlimmer im Fußball, weil da ist ja alles noch zentrierter. Wie sage ich einem 15-Jährigen, du, wir haben keinen Platz mehr für dich.
Ja, so. Oder das Beispiel ist Max Entrup, ja. Max Entrup war bei mir in der U15 und ja, der war halt einfach retardiert, der war biologisch.
Retter was?
Retardiert, biologisch 2 Jahre hinten.
Okay, retardiert,
das habe ich nie. Ja, okay, ja. 2 Jahre hinten und ja, der ist dann zum FAC gegangen, weil dort hat er gespielt und bei uns hat er halt nicht gespielt, weil einfach da waren zu viele Talente. Mhm. Ja, und war halt ewig schon bei der Austria, immer ein guter Finisher, aber halt so dürr und aber super Busch. Und ja, dann geht einer so einen Weg. Philipp Bommer, selbe Beispiel, U15, dann noch ein Jahr, glaube ich, U16 und dann weg, VfC, Ebrechtsdorf und so, und jetzt Ried, Bundesligaspieler, Kapitän. Ja. Also jeder Weg führt nicht über die Akademie. Und
Patrick Wimmer ja auch ein bekanntes Beispiel bei der Austria.
Ja, der ist gekommen damals zum Probe, den kann ich mich erinnern, in der zweiten, war bei mir in der U18, dann bei den Young Violets oder beim Andy Ogres oben eben. Und ja, diese Quereinsteiger wirst du immer haben. Du wirst auch immer die Spätzünder haben. Das einzige Indiz, finde ich, was es immer wieder, oder das, was man wirklich immer rauslesen kann, ist die Spieler, die sich vielleicht in dem Bereich extrem schwer tun, weil sie körperlich Rückstand haben, weil sie sich nicht durchsetzen können gegen andere, weil die körperlich stärker sind, aber vielleicht technisch was drauf haben und trotzdem flink sind. Das sind die Spieler, wenn es dann hart auf hart geht im Erwachsenenbereich oder, sage ich mal, wenn alle die gleichen Voraussetzungen haben körperlich, werden das immer die besseren Spieler sein. So, und der halt bis zur U16, 17, 18 nie nachdenken hat müssen, wie er spielen muss, weil einfach ein Arm reicht, um den Gegner wegzuschieben, beiseite zu schieben. Das sind dann die größten Probleme haben. So, und ich erinnere mich an Marin Leowatz, an Alexander Gorgon, das waren in der U15 Osterhausen, das kannst du dir nicht vorstellen. So, ja, und die Karriere von beiden kennt man auch. Und das waren einfach super Fußballer. Ja? Und die haben sich halt immer anders helfen müssen. Und du musst ja anders helfen. Niko Bajlic aktuell hatte ich ja bei Austria Wien hochgezogen, damals von der U15 drauf oder von der U17 in die U19. Und dann ist kein Zufall, dass der so performt. Ja.
Sind da die Spätgeborenen dann eher die sich dann durchbeißen müssen, weil sie immer die jüngsten im Jahrgang sind und dadurch auch den Biss schon automatisch lernen müssen, den sie dann in der Karriere brauchen?
Es ist natürlich schon, man sieht schon immer wieder, dass Spätgeborene immer wieder das Problem haben, natürlich. Aber ich denke, Qualität setzt sich durch und man braucht natürlich Glück, man braucht natürlich vielleicht auch einen Trainer, der dann auf ihn setzt. Aber ja, es gibt halt Spieler, wurscht, ob es der Sascha Horvat war, ob es der Dominik Prokop war, ob es eben der Niko Bajlic ist, es waren alles so Typen, ja, klein und ja, man sagt immer so Austria-Spieler und ja, die sind halt nur Techniker und so, aber man sieht halt schon, wie wertvoll jetzt der Sascha Horvat ist.
Aber jetzt noch ein bisschen zurück. Mich hat jetzt da eine Halbsatz von dir hat mich sehr aufmerksam gemacht, nämlich, dass der Patrick Wimmer bei der U18 zum Probetraining gekommen ist. Da gibt's noch ein Probetraining. Also da schauen wir noch andere Spieler an.
Nee, natürlich, ja. Also ich erinnere mich, dass Manfred Zakaria ist gekommen in der U17. Der hat gespielt bei Großfeld. Der hat gemacht, ich weiß nicht, nagelt mir jetzt mehr fest, aber ich glaube über 40 Tore. Und ein Freund hat gesagt, na du komm mal und geh mit und, dann ist der gekommen zum Probetraining und so hat der seine Karriere begonnen.
Okay, also das ist gar nicht so
quasi
eingeschielt.
Nein, der ist komplett. So ist, und der war halt so ein Käfigspieler. Bin einmal nach einem Training gefahren, der war ja bei uns, dann bin ich einmal am Gürtel gefahren, wo diese ganzen Käfige sind untertags. Und da denke ich mir, stehe im Stau, dann treu. Und es war ein Tag vom Spiel, dann steht da mal der Mani im Käfig. So, und also, ja, so sind wir halt.
Ja? Ja? Sind meine Brüder, gibt es einen Anschiss.
Naja, ich bin ja auch so groß geworden. Also im Schulranzen in die Ecke und den Käfig, das geht also ja, auch im Park. Ja. Also, das sind die besten Spieler.
Ja. Das heißt, du hast dann schon 2002 in der Akademie angefangen?
Genau.
Hast aber bis 2008, 2009 dann noch nebenbei oder gespielt?
Genau.
Das heißt, du bist jetzt über Jahre, Jahrzehnte gewisse Doppelbelastung gewohnt, ne? War das immer gut zu schupfen oder was? Ich gesagt, boah, das gibt jetzt die eine Seite irgendwie so am Arsch oder hat sich das super ergänzt?
Naja, es war ja schon als Spieler so, als im Nachwuchs, weil Schule wollte ich nicht weitermachen. Ich wollte halt auch was verdienen. Und deswegen habe ich dann die Lehre gemacht. Das heißt, ich war von 7 bis 4 arbeiten. Und damals gab es das noch nicht zu meiner Zeit, dass wir vormittags trainieren. Und somit hat sich das gut ergeben. Ich war arbeiten und bin halt aufs Training. Und ja, das war schon am Anfang zart, ne, natürlich, weil mein Job steht man halt oder ist man dann halt den ganzen Tag und dann hast du noch Training. So, und wir hatten auch dann natürlich 4 oder 5 Trainingsenden plus Match. War schon intensiv und aber ja, und dann nachher mit dem selber Spiel, ja, war einfach, man hat Lust. So, es ist ein bisschen Zeit. Dann gibt es Vereine, die sagen, du brauchst nur zum Match kommen oder kommst einmal in der Woche zum Training. Ich habe da mit Herbert Gaga, damals war der Tommy Janischitz draußen, haben wir gespielt beim SC Hollerbronn. So, die waren alle in der Akademie tätig. Manfred Schmidt hat auch da gespielt, so, wir waren alle in der Akademie tätig und nachher haben wir beim SC Hollerbronn gespielt. Die haben dann die Spieler so gelegt, vielleicht sogar, dass wir mal, wenn wir ein Match haben mit der Akademie, dass das nicht genau zeitgleich ist. Das war es halt, das war irgendwas um der zweite Klasse oder erste Klasse. Ja, es hat einfach Spaß gemacht und ja, es ist halt Passion.
Du hast dann in der Akademie von der Austria alles eigentlich mitgemacht und erlebt, einfach seine Ewigkeiten und was einfach eine treue Seele. Das heißt eben U15 Co-Trainer, dann nachher U16, U17 auch Co-Trainer und dann eben Chef eigentlich in den ganzen U-Mannschaften, gerade 7, 8 dann sehr erfolgreich auch mit der U17 ÖFB-Bundesliga-Titel geholt mit einem sehr starken Jahrgang.
Ja, Jahrgang 92, ja. Alaba, Dragovic, Knaß Müller, Tobias Kent, ja, da waren schon wirklich gute Spieler dabei, ja. Ja, das war das mein erster, also vorher Co-Trainer, wie du sagst, U15 und dann damals gab es ja U15, U17 und U19, so nicht so wie jetzt U16 und U18. Und ja, dann war U15 eben dann U17 zwei Jahre und dann durfte ich einmal ein Turnier leiten, bin ich mit der U19 gefahren, nach in die Schweiz. So nach dem Turnier, es war so im Sommer, kurz vor dem Sommer, und dann so ein Pfingstturnier, glaube ich. Und Alfred Trabitz damals, Co-Trainer damals, mit dem bin ich gefahren, gemeinsam in die Schweiz, war echt der Lässige. Da war Toni Kroos, war der beste Spieler damals mit Bayern München, kann ich live gesehen, in der U19. Und ja, und dann im Sommer drauf habe ich dann die Möglichkeit bekommen, den Jahrgang 92 zu übernehmen. Und ja, und das war natürlich auch gleich wirklich relativ erfolgreich Meister geworden, wobei das glaube ich, zu der Zeit sind wir, glaube ich, 3-4 Mal hintereinander mit allen U's Meister geworden. Also wir hatten einfach die besten Spieler. Wenngleich natürlich, dass der Jahrgang schon nochmal sehr speziell war, weil die sind auch im Nike Cup, die waren in Manchester, die haben wirklich viel erreicht in diesem Jahrgang, ja, weil die geballt in einer Mannschaft so viel gute Spieler waren. Ja. Und ja, war eine coole Erfahrung, dann war lässig und beim David ging es dann schnell da. Also ich gemerkt, der Herbert hat gesagt damals, ja, Jim, was denn, dann hast du aber maximal bis im Winter in David. So, dann war der David beim Herbert oben in der 19. Dann hat schon geheißen, ja gut, nach 2 Monaten, du bist bei den Amateure, so. Dann hat es geheißen, okay, der geht zu Bayern, so. Dann war Kampfmann, der jüngste Spieler, zweite Liga, dann Trainingslager mitgeflogen, erste Mannschaft. Ja, und war der und dann gefühlt habe, wir haben schon 10 gegen Fiorentina einlaufen in der Champions League, ne, beim Luis van Gaal. So, und dann hat es geheißen, ne, den müssen wir jetzt da spielen lassen im A-Team, weil sonst übernehmen die Deutschen ein. Ja, dann das. Zack, 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 kommt.
Aber merkst du das? Also jetzt normal war okay, aber bei den anderen Spielern wie Dragovic, Gnasmüllner, hast du da, also spürst du da schon? Oder merkst du das schon, wenn du jetzt 10 Minuten am Platz ist, ne, das. Da ist was?
Ja, das wäre zu vermessen, das sozusagen. Aber man lernt natürlich die Spieler kennen und die Charaktere und du siehst dann halt schon, wer dann bist, wer ist so. Also Dragovic werde ich nie vergessen. Also, der war Fußballcomputer, ja, der wusste jedes Ergebnis, der hat sich einfach beschäftigt, der war so untriebig, der. So bezeichnend war so, wir haben gespielt, das war, glaube ich, Admira, was Sturm Graz, wir waren 1-0 hinten. Er macht das Tor, das 1-1, alle freuen sich, der rennt gerade rein, holt den Ball, haut ihn auf die Linie und auf den Mittelpunkt und sagt, gehen wir weiter so. Und damals, das war dann, der war schon sehr, hatte schon dieses Führungsspieler-Gen in sich automatisch. Ja, das ist halt auch schwer zu erlernen, ja, diese Verantwortung zu übernehmen. Und man bekommt das vielleicht, wenn man in einem Umfeld groß wird, in einer Mannschaft und dann hineinwächst. Aber im jungen Alter ist das nicht selbstverständlich, dass man dann so ist. Und beim David war das halt eher durch Leistung oder durch Antrieb von ihm selber so. Den musste man oft bremsen, weil der halt Lust hatte, Leistung zu bringen. Und beim Dago war es halt, ja, der konnte halt nicht verlieren. Ja,
heute
war. Ja, es ist so, ja, das muss man wirklich sagen.
Finde ich ja eh positiv.
Ja, perfekte Voraussetzungen für eine gute Karriere, wenn man nicht verlieren kann. Oder wie?
Aber findest du solche Attribute wie beim Drago, redest du ihn vielleicht später, wenn er es will, auch Trainer zu werden? Oder sagst du, es muss nicht unbedingt sein?
Wow, das ist ein Indiz dafür ist, dass man Trainer wird, weiß ich nicht. Aber natürlich ist es hilfreich, wenn du dich mit Fußball beschäftigst, wenn du dich auskennst, aber.
Aber wie dieser Leadership meine ich auch.
Ja, es bedarf natürlich dieses Know-how, und das habe ich halt jetzt mitgekriegt in diesen Jahren, und es hat sich ja verändert, der Spieler von vor 25 Jahren und der Spieler jetzt ist natürlich ganz was anderes, weil die checken ganz genau ab innerhalb von Tagen, ob er 12 ist oder 32, ob du fachlich was drauf hast oder nicht. So, weil es heutzutage einfach so offen ist einfach und jeder weiß, okay, das ist gut oder das ist weniger gut oder wie der spielen lässt oder wie der trainiert so. Und dieses, und man kann sich's aneignen und jeder weiß schon sehr viel über Taktik und ich glaube, dass das nicht mehr so das Geheimrezept ist, sondern man hat es ja immer wieder gehört oder hört es ja immer wieder, dass es einfach schon entscheidend ist und das ist jetzt genau so, was du sagst, Leadership. Und ja, wie gehst du voran? Wie bist du im Umgang? Wie bist du mit Menschen in einer Gruppe? Und das ist natürlich entscheidend, wenngleich, und das habe ich jetzt gemerkt in dem Jahr mit St. Pölten, natürlich, wenn du so wie bei uns in die ersten 10 Runden 9-mal gewinnst und unentschieden spielst, ja, dann rennt sowieso vieles leichter, als du warst jetzt einmal in der Krise. Ja? Und aber trotzdem ist es einfach wichtig, glaube ich, das in sich zu tragen, wie du sagst, Leadership. Aber Leadership ist nicht gleich Leadership. Ja? Muss man auch sagen. Und es ist schon ein Unterschied, ob du vielleicht jetzt durch Leistung, durch Kommunikation innerhalb einer Gruppe, die dasselbe verfolgt wie du, bist oder du bist in der Leadership-Position, der die Gruppe führt. So, das macht, glaube ich, schon einen großen Unterschied. Aber wenn man das besitzt, ist es natürlich nicht schlecht. Hm.
2014 war es ja dann so, erst einmal Kampfmannschaft, auch bedingt oder großer Anteil daran Herbert Gager gehabt, der dich dann als Co-Trainer mit hochgezogen hat. Ich habe eh vorgelesen, du hast hier sehr viel zu verdanken.
Ja, natürlich waren die ersten Schritte als Co-Trainer damals so und dann war es 2014 ja wirklich so, wir waren im Training und dann kam der Anruf, ob ich mir das vorstellen kann und gesagt, ja, passt. So und plötzlich, ich war U16 Trainer, so und einen Tag später, kann ich mich nicht genau an die Situation erinnern, bin nach dem Training rein in die Kabine, bin gesessen und war, okay, jetzt habe ich eigentlich in Hosen dasselbe gesagt, wie ein Tag davor ein U16-Spieler bei der Passübung. So, und mit sehr großer Ehrfurcht und mit, wie soll ich sagen, Respekt an die Sache ran, war dann relativ schnell rasch, muss ich sagen, das Ganze verflogen, und weil es ja eh ums selbe geht. Und ja, und dann hat man halt wieder so, wurscht, dann ist plötzlich der Heinzi Lindner da, den ich in der Akademie hatte. Und ja, es war natürlich, da war Stankovic dabei, es war der Ortlechner dabei, es war der Hose dabei, Roman Kinders war dabei, Alex Gorgon war dabei, Jun, Florian Mader, ein paar, die sind jetzt Berater, ein paar sind selber Trainer, der Kinders bei Wien. Also witzig, wirklich. Und war ein super Erlebnis, ja. Ja, knapp in den Europacup verfehlt, Alex Grünwald in dem letzten Spiel gegen Sturm Graz den Ball in die Latte geknallt. Ist damals grödig noch qualifiziert damals.
Auf Zeiten, ne? Aber was du, was er da eben 2014 auch als Co-Trainer gekauft gemacht hat, auch noch jung. Und als du bei der U15 angefangen hast, warst du noch sehr jung. Jetzt, ja, glaube ich, sind alle irgendwie so ein bisschen ähnlich im Alter, aber es ist jetzt von deinem gefühlten Standing zu den Spielern jetzt ganz anders, oder wie hat sich vom Alter was verändert auch für dich im Umgang mit den Spielern, auch wie du denkst, naja, ich weiß nicht, ob mich der jetzt gerade am Anfang komplett für voll nimmt.
Das ist ja, dieses Thema hat mich sehr lange verfolgt, für mich auch mich persönlich, weil du bist 22, 23, 24, so die Spieler sind 16, 17, 18, so daher wird es dann doch mal ein bisschen älter als ich gewesen, generell das. Die Trainerkollegen waren alles Ex-Profis, so. Ich hatte keine Karriere in dem Sinn. So. Und alle Spieler, ich war für Herse, Kalioglu, geht sie nicht aus, kann, also ist schwer, verstehe ich. Herr Cem, also ich war immer Cem, so, egal wo. Ja, dann irgendwann einmal wirst du selber Trainer, dann Chefcoach, so. Und das ist mal blieben. Egal, und auch in Wien. Und ein paar sagen Trainer, ein paar haben gesagt, Cem, die Älteren und der jüngere Jahrgang hat sich noch nicht so traut, oder hey Coach, oder du Trainer, und ich habe irgendwann, und dann natürlich sagen Leute dann im Umfeld einmal, oder Freunde, oder wenn man dann so redet, hey, na, ist das eigentlich, wie tust du mich schwer, wenn der sagt Cem, oder du Trainer, oder, sag ich, na, weil, es ist einfach eine ganz andere Ebene, wo ich diesen Menschen begegne. So, ich bin eh so, wie ich bin, ich kann mich eh nicht verstellen. Das ist meine Leidenschaft, Fußball, und so vermittle ich es auch. Aber ich hatte nie ein Problem mit einer Respektsache. So, und damals dann halt auch nicht, weil es war dann halt, ja, die haben dann gemerkt, okay, der kennt sich aus, bin relativ gut angekommen, und somit war das schon wieder überhaupt kein Thema.
Also mein nächster Punkt wäre jetzt permanent dann Co-Trainer oder die nächste Co-Trainerzeit und dann unter Manfred Schmid.
Okay, leider wollte ich noch kurz bei den Talenten bleiben, beziehungsweise ja. bei den jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit. Siehe der Scheidel, der jetzt seine Karriere beenden musste. Auch Flo Wustinger war ja auch so ein Kandidat, der lange sich wieder zurückgekämpft hat. Jetzt auf du mit deinem Knöchelbruch, wo der Müller Wolf hat gesagt hat, die Karriere ist quasi vorbei. Wie fühlst du da mit diesen Spielern mit und wie ist das für dich, wenn du das hörst, weil du hast ja auch mit beiden zusammengearbeitet?
Ja, beide hochzogen. Flo war sowieso so ein spezieller Kandidat, weil der immer wieder Knieprobleme hatte, jetzt Wachstum und war natürlich nicht leicht. So wie es beim Siad war, ja, ich habe ihm geschrieben dann, wie das so öffentlich wurde, habe ich ihm auch geschrieben natürlich, weil ich weiß wahrscheinlich, oder ich kann mir vorstellen, wie es ihm geht, ja, weil du bist auf das fokussiert und es gibt natürlich, es gibt nichts. Und jetzt muss man sagen, zu meiner Zeit, wenn man das denkt, Profi sein, okay, dann hat man das aus dem Umfeld mitbekommen oder ich kannte es von meinen Brüdern oder das war halt greifbar, sage ich jetzt einmal, wirklich zum Fühlen. So, und jetzt ist ja das wirklich wie, ich vergleiche es immer wie mit Popstars, ja. Weil das ist ja ganz, was die mitkriegen über die ganzen Social-Media-Kanäle und wie ein Profi-Leben ausschaut und was es alles mit sich bringt, ist ja nicht mehr so, dass das jetzt da die Jungs wissen ganz genau. Und natürlich, es ist nicht nur das Toilette-Tascherl in die Kabine tragen, das lässige Gucci Louis Vuitton-Tascherl, sondern, und das wissen die Spieler, ja. Aber diesen Lifestyle wollen alle leben und dann ist immer interessant halt, was für ein Lifestyle lebst du? Und deswegen, und die Jungs machen das richtig gut und ich kann mir gut vorstellen, was natürlich in den Burschen vorgeht und so wie es beim Flo auch war, dann hast du noch einmal einen Kreuzbandriss und beim Siad, jetzt waren sie auch, glaube ich, 5 Operationen insgesamt. Ja, es ist Katastrophe, weil der war ein wahnsinns linker Verteidiger, ja. Wenn ich vergesse, wenn wir den hochgezogen haben von der U15 oder von der U16 dann in die U18. Maschine, ja. Jetzt auch so, wie er trainiert hat, wirklich ein super Spieler und auch ein super Charakter, ein Wahnsinnsmensch, so sozial, Teamplayer vom Feinsten. Und ja, es tut richtig weh. Wir haben dann damals hochgezogen zu den Profis, der dann gegen Sturm Graz, glaube ich, und ich weiß nicht, der gespielt wie aus einem Guss, ja, also wirklich ein Traum zum Beobachten und noch dazu ein feiner Kerl.
Aber bist du denn nicht auch so ein super Beispiel, der, wo man dann noch sieht, es geht weiter, man kann auch im Fußball so Karriere machen, man muss ja jetzt nicht der Wahnsinnsspieler sein, der da jetzt bei Bayern und keine Ahnung wo spielt, sondern man kann eben dann auf einen anderen Weg einschlagen und trotzdem dem Fußball verbunden bleiben und seine Leidenschaft halt anders ausleben als am Platz direkt jetzt.
Da bin ich bei dir, aber die Akzeptanz, zu dem Punkt zu kommen, fehlt in dem Alter.
Ja. Klar.
Weil das, du stellst dann die Frage, warum ich, oder so ging es mir, oder du bist dann in diesem Fahrwasser, wo du halt mit dir beschäftigt bist und dir selber diese Fragen stellst, ja, warum das jetzt so ist. Und dann ist da relativ egal. Jetzt einmal, ich habe eh die Möglichkeit, im Fußball zu bleiben. Und natürlich wird das hier, hat genug Möglichkeiten, im Fußball zu bleiben, aber ne, der wollte spielen.
Naja, sehr klar.
Ich wollte auch spielen. Ja. So, ja. Und das einmal wegzustecken, das, da gehört schon was dazu. Ja. Das, aber natürlich, und es ist für irgendwas gut und er wird auch seinen Weg finden und er wird auch irgendwann hoffentlich in ein paar Jahren draufkommen, für was es gut war, dass das passiert ist, so wie es in meinem Fall war.
Ja.
Ja, also man sagt 2014, der erste Step-Kampfmannschaft, Co-Trainer, dann Lüge nochmal 6 Jahre weiter bei der Akademie sämtliche Register gezogen und 2021 eben dann erneut unter Manfred Schmid Kampfmannschaft mit aufgestiegen als Co-Trainer. Mhm. Wie waren da damals die Verteilung vom Aufgabengebiet? Also wofür warst du als Co zuständig?
Naja, es war ja der Reinhard Breu damals, der ist kommen, gemeinsam mit mir. Und wir haben uns das gut aufgeteilt, offensiv, defensiv. Der macht eher diese Formen im Training, der andere macht die Formen im Training. Der Manfred in Lead schaut drüber, coacht auch das, was er halt möchte, taktisch. Und es war sehr offen gestaltet, auch von Manfred, muss ich sagen. Und es ist jetzt nicht nur so, das ist nur speziell deine Aufgabe, sondern wir waren schon überall eingebunden und wollte auch unsere Meinung immer wissen. Und deswegen war eine sehr gute Zusammenarbeit, muss ich sagen, ja, und Spaß gemacht.
Und gab es da einen sehr großen Unterschied zu der ersten Zeit unter Herbert Geiger von der Aufteilung oder auch von deinem Aufgabengebiet, oder war es relativ ähnlich?
Nein, es war komplett anders, weil zu der Zeit 2014 gab es keinen Videoanalysten, so das habe ich gemacht. Ich habe die Videos geschnitten. Es gab einen Herbert Geiger, es gab mich, es gab einen Martin Meyer als Athletiktrainer. So, dann gab es einen Franz Gruber als Dormann-Trainer.
Legende.
Ja, und dann ist, glaube ich, aus gewesen. Fertig. Ja. So, ich habe da bist heimgekommen und weiß nicht, 2 in der Früh von irgendwo. Dann bis das Video weit fertig geladen war. Das war 2014 noch nicht so. So, und dann geschnitten und um 10 war Videoanalyse. Also das war schon Arbeit. Und das war dann 2021 ganz anders. Mhm. Vom Staff her, vom Rundherum her, von den technischen Möglichkeiten her, mit Videoanalysten, wenn wir als Coach, ja, da haben wir schon richtig lässig hackeln können, also muss man sagen.
Dann?
Und die Zeit bei der Austria, also als Co-Trainer unter Manfred Schmidt, war ja auch eine besondere Zeit. Also das, daran erinnern sich wahrscheinlich alle Fans, die das miterlebt haben, noch sehr, sehr gern zurück, weil da war so ein bisschen eine Aufbruchstimmung, so ein Ruck ist den Verein gegangen. Da hat es dann begonnen mit den Zuschauerrekorden, mit dem Abo-Boom und so weiter und so fort. Also da direkt dran beteiligt.
Trotz der Aussage mit dem Scheißjahr.
Trotz der Aussage, oder wahrscheinlich gerade wegen der Aussage mit dem Scheiß, wenn man dann mal die Erwartungen runtergeschraubt hat und dann ist man am Dritter geworden zum Schluss in der ersten Saison, das muss ja schon geil gewesen sein. Auch noch geiler Platz als auf der Tribüne.
Ja, es hat natürlich eine Eigendynamik entwickelt. Die Leute waren natürlich nicht so amused, wie das so kommuniziert wurde mit Scheißjahren, aber war einfach die Realität. Es gab kein Geld, Kader war sehr dünn. Viele junge Spieler, ja, mal schauen, was passiert. Keiner wusste, wo man steht. War ja der Start ja nicht so leicht. Ich erinnere mich an, weiß nicht, maximal 3.000-4.000 Zuschauer in den ersten paar Runden, da Klagenfurt und WSG und so. Ja, und dann Runde 4, 5, glaube ich, mal das erste Mal richtig voll gepunktet gegen LASK auswärts und, glaube ich, gleich einen Trainer umgestoßen in
Thalhammer.
Ja. So. Noah Ohio, glaube ich.
Ich glaube, das war der einzige LASK-Austria-Sieg, den ich in Linz gesehen habe.
Ja, im Bashing damals.
Ja, im Bashing.
Ja. Und dann entwickelt sich das. Dann natürlich ein paar Highlights mit Manfred, mit roter Karte, wie der Mark McCormick und ich in der Südstadt im Entscheidungsspiel an der Linie. Und die zwei, und ein Young Gun macht dann noch mit Romeo Vucic das entscheidende Tor. Wir gewinnen 2-1 und sind im oberen Playoff. Wahnsinn, aber heute noch Gänsehaut. Das war brutal, ja. Das war wirklich brutal. Und dann auch zu einmal ein Derby coachen dürfen, weil damals mit Corona Manfred daheim ging ist. Und ja, dann auswärts ein Derby. Ist schon lässig. Und dann spielst du 1-1. Und ja, aber, ja, und dann das letzte Spiel halt gegen Sturm Graz war dann, du hast gewusst, okay, du brauchst einen Sieg. Die Fahrt zum Stadion war unglaublich mit den Fans vom Stadion, wie die uns empfangen haben. Und dann zum Aufwärmen raus. Also, wäre schon das Spiel, das war schon ein Highlight, muss ich sagen, als Trainer. Und ja, dann war ich beim Kelish Can, also eigentlich Sutton auswechseln, Can Kelish rein, erster Ballkontakt, 3-1, und dann war ich am Platz. Ne? Lukas Galvara, kann mich erinnern, ich bin einfach aufs Feld gelaufen. Hat es mich voll ausgehagelt eigentlich. Ja, und dann gewinnst 4-1 am Ende des Tages und ja, qualifizierst dich fix für die Conference League und hast da Europa League Quali-Spiel. Und dann, ja, du fängst mit 7 Jahren an oder bist noch früher in der Kabine, machst also Spieler durch, dann bist Trainer in jedem Bereich, so, und dann spielst du Europa League Quali Fenerbahce und mit dem Club, wo du Großmann bist, in einer, ja, wie soll ich sagen, in einer Funktion, in einer sehr wichtigen Funktion, war natürlich ein extremes Highlight.
So wie du sagst, eben so viele Jahre da, insgesamt über 30 bei der Austria. Wie wichtig und brisant waren auch schon in diesen Akademietagen die Derbys? Also ist da auch schon wirklich von euch, oder hat man da gemerkt, es prickelt mehr, oder war das jetzt im Jugendbereich? Ehren anstellen.
Derby. Ja, nein, es ist also U15 Derby. Die Leute gehen mit. Die Zuschauer, die Eltern leben das. Die Trainer, die Betreuer leben das. Das hat einfach einen eigenen Flair. Ja, das ist so. Und gab es genug Auswärts-Derbys und Heim-Derbys, die wir gewonnen oder verloren haben. Aber es ist immer speziell. war immer speziell. Ich habe natürlich jetzt im Profibereich auch dann Derbys erleben dürfen. So, werde nie vergessen, in Wolfsberg, boah, die Woche ist Derby. Und ich habe gedacht, okay, ah ja, wir spielen gegen Klagenfurt. So, jetzt WRC und ist ein Derby, da brauchen wir nicht reden, aber es ist kein Derby. Ja. Ein Derby ist, also für mich ist Derby Stadt-Derby. Ja. Das hat einen Flair. Oder ja. Ist ja wurscht, wenn es Blau-Weiß-Linz war gegen LASK oder GAK Sturm, so, das ist Derby. Auch wieder in St. Pölten, in Hartberg, ne, wir spielen gegen Sturm Graz, Derby. Oder wir sind jetzt in St. Pölten gegen Amstetten, ist Derby. Oder ist ein Derby, korrekt, aber es ist schon noch einmal ein Unterschied, wenn zwei Stadtrivalen gegeneinander spielen, muss man sagen. Das spürt man mehr.
Das heißt dann gerade auch in der Co-Trainerzeit mit Manfred Schmidt, war der ja auch, zu meinem Leidwesen, in Hütteldorf auch sehr stark und hat immer gut performt und daheim auch alles andere als schlecht. Immer was Besonderes.
Immer, ne? Die Fahrt auswärts ein Wahnsinn. Ja, also da fangen dich die netten Rapidler, egal, die Familie steht mit ausgestreckten Mittelfingern bei der Ampel und empfängt den Austria-Bus. Und der Schal wird in Höhe gehalten und ja, andersrum wird es ihnen nicht genau, wahrscheinlich genauso gehen. Und ja, es war schon lässig. Austria-Rapid ist schon lässig. Gehe ich als kleiner Junge von meinem Bruder und hat sich nicht verhindert. Ja.
Kannst du da verstehen jetzt, wenn ich jetzt auch wieder ein bisschen auf die aktuelle Zeit blicke, die Tage sind diese Saison, Austria gegen Rapid, wo ja die Austria umgeschlagen ist. Ich möchte jetzt noch einmal betonen von Markus. wo dann auch oft kritisiert wurde auf Rapid-Seite, dass die Spieler aufgrund der vielen Legionäre nicht verstehen, was das Spiel bedeutet und dann auch dementsprechend aufgetreten sind. Auch der Trainer Hof Thorup, der wahrscheinlich nicht weiß, wie ein Wiener Derby funktioniert oder was ein Wiener Derby ist, weil man in Dänemark vielleicht nicht ein ähnliches Fußballspiel hat wie in Wien. Glaubst du, dass das auch einen Einfluss hat?
Ich weiß nicht. Also ich war jetzt als Spieler nie in der Situation, aber ich versuche es jetzt einmal zu rekonstruieren.
Aber wenn du jetzt Kollegen ins Team bekommen hast, die von irgendwo kommen, dass du denen einmal erklären musstest, was das Spiel bedeutet. Oder muss man das nicht erklären, weil es in der Kabine dann schon automatisch knistert?
Ja, ich meine, egal, wenn du Fußball spielst, dann weißt du, was ein Derby ist. So, oder du kennst die Bedeutung. Mhm. So, und man geht ja mal davon aus, dass sich jeder damit beschäftigt ein bisschen, mit dem Club, wo er gerade hingewechselt ist und vielleicht sich ein bisschen das anschaut und so, wer ist der größte Rivale? So, und ja, also kann man jetzt vorstellen, wenn ich in Schottland spiele bei Celtic, dann weiß ich, was passiert, wenn ich gegen Rangers spiele. So, und so wird es ja jetzt hoffentlich bei Austria sein, wenn ich zu Austria komme, dass ich weiß, was es bedeutet, gegen Rapid zu spielen und umgekehrt genauso. Und ob ich dann aus Nigeria bin, aus Frankreich bin, aus Paris oder aus Schieß mich tot, muss ja eigentlich, oder denke ich mir, sollte egal sein, wenngleich ich verstehe, dass den Unmut vielleicht der Rapidler, dass dieses Zerreißen für die Farben hat man vielleicht das ein oder andere Mal nicht so gesehen, muss man sagen, oder gespürt, kann man ja so, kann man so sagen.
Ja, also Dezember 2022. Wirst dich leidvoll daran erinnern können. Stefan und ich waren auch damals schwer geschockt und haben eine Sondersendung rausgejagt. Als es
noch immer einer der meistgehörtesten in unserer Geschichte, ja.
Als es für uns aus heiterem Himmel, ich meine, klar, ein paar Tage vorher gab es gewisse Gerüchte, aber prinzipiell, dass das Ausland für Manfred Schmidt und damit auch für dich bei der Austria gab. Wie sind deine Erinnerungen daran oder wie sehr warst du dann auch geschockt?
Ja, also gerechnet habe ich jetzt nicht damit natürlich. Wenngleich es natürlich Spannungen gab oder so ein bisschen Knistern innerhalb der Führung. Und ja, keine einfache Situation. Man hat einen Weg eingeschlagen. Es kommt ein Investor dazu. Ja, war schwierig, muss man sagen. Aber okay. Man zieht so seine Konsequenzen daraus und entscheidet sich dann für etwas, egal ob es von der Vereinsseite ist oder auch für sich persönlich. Und dann hat man das durchgezogen. Und im Endeffekt, muss ich sagen, war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung von beiden Seiten oder vielleicht nicht von beiden Seiten, aus Fansicht vielleicht jetzt nicht, aber ja, sonst wäre wahrscheinlich der Weg für mich persönlich jetzt nicht so verlaufen, wie es jetzt verlaufen ist und deswegen, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, es hat schon alles so seinen Sinn, was passieren soll und ja, ich hatte wahnsinns schöne Jahre, ich bin sehr dankbar natürlich auch, aber Ich habe jetzt auch nichts geschenkt bekommen, sondern man muss einmal, glaube ich, so lange bestehen in einer Firma, in einem Konstrukt, in einem Bereich, ohne hier irgendwie vielleicht nachlässig zu werden, locker zu werden, sondern ich habe auch mal Leistung bringen müssen. Und ja, und dann natürlich ein paar Wochen später dann, dass man dann so vor den Fans irgendwo noch einmal was mitkriegt auf der Tribüne, obwohl man gar nicht mehr anwesend ist. Als Co-Trainer, als für Manfred verstehe ich es noch, Austria-Legende, viel geleistet, Titel gefeiert mit Austria, dass die den noch einmal irgendwo hochleben lassen auf der Tribüne, verstehe ich. Aber dann als Co-Trainer kriegst du dann Banner auf der Tribüne. Das war schon geil, ja. Hat mir schon viel bedeutet, ja.
Aber das heißt, von Austria-Seite war es klar, okay, so geht der Weg nicht weiter. Oder Manfred Schmidt hat gesagt, das spricht nicht den Vorstellungen von ihm, von euch, diesen eingeschlagenen Weg so fortzuführen. Es gab dann aber auch nicht das Angebot an dich, okay, Manfred Schmidt will es als Chef nicht mehr machen. Magst du als Chef machen?
Na, da hat man einfach nicht das Vertrauen gehabt und andere Ideen. Die anderen Personen wollten einfach dann was Neues reinbringen. Und ja, natürlich wäre ich bereit gewesen, wenn gleich etwas danach zu machen, so nach dem Manfred, wenn ich sein Co-Trainer war, finde ich jetzt sowieso nicht so ganz elegant, will ich jetzt einmal beschreiben. Deswegen, na, die haben sich dann entschieden, ja, es gibt zwei, also es kommt ein neuer Trainer, der nimmt einen Co-Trainer mit. Wir mussten uns für einen Co-Trainer entscheiden, in dem Fall für den Mark McCormick und für mich ist aus. Okay, passt, danke. Schön war's. Fertig, ja. Und dann geht's Leben weiter.
Ja, Mark McCormick hat aber dann auch nicht lange ausgehalten.
Ja, ja, das stimmt.
Ist er dann jetzt auch dein Co-Trainer.
Genau, Burton. Genau.
Wie ist das, wenn man bei seinem Herzensclub nicht mehr arbeitet und ihr seid ja dann innerhalb der Bundesliga gewechselt, früher oder später, wart ihr beim WAC zuerst, an genau. Arnsberg. Wie ist das jetzt, die Frage stellst du dann, wenn man auf den Ex-Verein trifft, aber wie ist das, wenn man dann dort einen anderen Trainer mit seiner Mannschaft arbeiten sieht?
Also das, wenn ich jetzt als Außenstehender dann Austria gesehen habe, oder einen anderen Trainer?
Genau. Aber mit den Spielern, die du quasi geformt hast, wo du ein System auch auf die Mannschaft gelegt hast und dann macht der, wo denkt man sich dann, wie kann der den nur als Sechser spielen lassen, wenn der, weißt du, wie ich meine? Denkt man?
An Marvin so, Martins als zentralen Innenverteidiger.
Ja, zum Beispiel, ja.
Nein, ja, jetzt ja, ich aber, weiß, was du meinst. Ja, na, wie ist das? Also das sehe ich gar nicht so. Ja.
Okay.
Ich habe mich dann eigentlich voll auf das fokussiert, was mit... war ja nicht lange daheim eigentlich, es war ja Ende März, glaube ich, oder so zum Cut eigentlich, zur Punkteteilung waren wir dann beim WAC.
13 Monate dazu.
Ja, genau. Und habe da in der Zeit eigentlich einmal genossen, weil ich seit meinem 15. Lebensjahr, wie ich angefangen zum Arbeiten eigentlich, war mal die erste Zeit, wo ich so, außer Corona, wo ich wirklich nichts zum Tun gehabt habe. Also, ich war nie irgendwie arbeitslos. Und ja, einfach mal die Zeit genossen und natürlich schaut man dann drauf und die Leute schicken Fotos, das Meisterschaft beginnt, da ist ein Banner von dir im Stadion und ich war halt lange nicht im Austria-Stadion, muss ich auch sagen. Und dann das erste Mal wieder mit dem WRC, das war das erste Mal natürlich dann schon sehr speziell und es war auch sehr speziell, der Moment dort die Sachen zu räumen und zu wissen, okay, Wahnsinn, jetzt eben 30 Jahre und jetzt... das kommt wahrscheinlich vorher jetzt schon, also jetzt einmal länger nicht mehr daher. So, und aber macht nichts mit dir eigentlich. Ja. Es ist, man natürlich, so ein Herzensverein ist wahrscheinlich egal, wo ich bin, werden wir immer drauf schauen, was los ist, was die machen, wie ist die Mannschaft, wer ist Trainer, wer sind die Funktionäre, wie läuft's und freut man sich und leidet mit und das natürlich ist das so. Mhm.
Aber jetzt konkret auf die Mannschaft, also lernt man da in Kontakt mit den Spielern oder ist das wirklich wie ein Cut und sagt mal, das war's jetzt, das Kapitel ist geschlossen und alles Gute, man wünscht sich ja nichts Schlechtes, aber alles Gute auch weiterhin und für mich geht es jetzt weiter.
Es ist schon so, dass man immer wieder durch diese Social-Media-Sache ist man natürlich, und jetzt wurscht, der Mandy Fischer, wenn er dann irgendwas postet, dann schreibe ich ihm schon einmal und dann kommt was zurück oder ich poste was, er schreibt zurück oder in Fizzi kenne ich jetzt wieder mit 15 und dann der haut halt irgendeinen Freistoß wieder rein und sage ich, du, der ist da schön abgerissen. dann schreibe ich ihm und sage, den wollte ich eigentlich ins lange geschießen. Nee, ja, das ist halt so, natürlich, das wird nicht aufhören.
Okay.
Das, da hat man schon so den einen oder anderen Zugang, ja. Das muss man schon sagen.
Das heißt dann eben, was für Manfred Schmidt, also dich sofort klar, wenn es da eben ein neues Angebot gibt, dann seid ihr wieder im Duo damit unterwegs oder habt ihr dann auch jetzt in diese drei, vier Monaten dazwischen nach der Austria-Zeit alles mal, jeder geht seine eigenen Wege komplett oder wie hat sich das dann, dass du weiter auch in Wolfsberg und dann Hartberg erst einmal bei ihm bist, ergeben?
Na, es war dann schon so, dass von seiner Seite natürlich dann, du, wie schauen wir aus, machen wir da weiter gemeinsam und man bespricht sich einmal, lasst natürlich sacken, ist ja ganz normal und war ja für ihn auch ein Herzensprojekt und jetzt nicht nur so, okay, da, mein erster Job und fertig, sondern war ja für uns beide ja was Besonderes, ja. Und aber es war dann relativ schnell klar, dass wir das gemeinsam weiterführen und dann gab es hier schon den Anruf von Dietmar Riegler und Cem, was ist, bist dabei? Und sage ich, du, ja, was gibt es zu verdienen? Ja, wie schaut das aus? Und ja, da trifft man sich und ja, und dann war ja für mich auch einmal das erste Mal weg von zu Hause, auch wenn es sehr spät war, aber eben als Spieler hat sich das für mich nie ergeben und der Manfred kannte natürlich die Situation mit Köln und so weiter und ja, und dann okay, sind wir halt in Wolfsburg und ich meine, das ist einmal, das ist ja keine Distanz, ja. Früher war Kärnten oder Wörthersee, ich also dachte, ja, halt am Weg so nach Lignano, Kavale, Bibione, denkst du, okay, aber in Wahrheit, ja, bis in 2,5 Stunden bist du in Wolfsburg und na, war, und dann, ja, zugesagt und war eine sehr schöne Zeit.
Und Hartberg war ja dann sogar noch ländlicher, kann man so sagen.
Ja, anders.
Noch beschaulicher.
Ja, anders, aber auch nett, auch beides sehr familiär. Beides sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr klein und sehr einfach geführte Vereine und trotzdem geht's ja. Also Austria war ja wirklich ausgeblasen jetzt vom Konstrukt her, von Mitarbeitern her und so. Und dann bei Mercedes gefühlt man 6 Worte in der Geschäftsstelle, wenn überhaupt. So, und man ist trotzdem 12, 13 Jahre schon in der Bundesliga. Mhm. So, und wenn ich zurückdenke am Gang im Stadion bei der Austria, wie viele Büros und wie viele Leute da arbeiten.
Mhm.
So, das, mhm. Und trotzdem geht's, ne? Und bin ja bei Rapid nicht anders sein. So, und Hartberg genauso. Und es funktioniert, ja. Also, muss man schon sagen, gut ab.
Wann war für dich so klar, da hat sich herauskristallisiert, okay, jetzt will ich dann langsam auch Chef werden und in Pole Position rücken auf der Trainerbank?
Das war immer dann mein Ziel. Es war immer mein Ziel und es war einmal knapp dran, dass so vielleicht mit Young Violets was sich ergibt. Dann kam Harald Suchert damals zur Austria. Okay, hat man noch nicht auf mich so gesetzt. Musste ich akzeptieren. Und dann war natürlich mit dem Manfred Schmidt Bundesliga und dann haben wir gedacht, okay, ist ein guter Moment eigentlich, sich anzumelden für die Pro-Lizenz, weil du trotzdem in dieser Co-Trainer-Position mehr Luft hast und wurde dann auch auf Anhieb eigentlich genommen und dann ja war ich zu der Zeit beim WRC dann fertig und dann denkst du, also ich habe jetzt nicht über das nachgedacht, ja, sondern von da auch jetzt nicht aktiv gesucht, ja, weil viele gesagt haben, Herr, irgendwann musst du mal den Sprung machen oder auch schon davor bist du ewig in der Akademie bleiben und mir ging es ja per se nicht schlecht. So, und sicher gab es in der Zeit, auch in der Akademiezeit das ein oder andere Mal, wo du sagst, okay, du kannst vielleicht in der zweiten Liga irgendwo einsteigen, aber für mich hat immer so, wenn du das gewöhnt bist, dass du ein professionelles Umfeld hast und dann bist du, wenn du dann mal ein Jahr zweite Liga jetzt so hinter dir hast dann, und wo du dann spielst und wie manche Vereine geführt sind und wie manche Vereine kämpfen und nur um dann zu sagen, ich bin im Profibereich als Cheftrainer und du kämpfst da gegen Windmühlen, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. So, und deswegen ging es mir jetzt nicht schlecht. Und auch wenn ich wusste, okay, der Schritt wird irgendwann kommen oder ich will das machen. So, und dann, ja, Und dann hat sich das halt nochmal in Hartberg und dann Cup-Finale und so. Und auf einmal, ja, habe ich das Gespräch mit dem Christoph Freitag, der halt auch ein Spieler von mir in der Akademie war, damals in der Stadtakademie. So, und jetzt mal Sportdirektor ist. Und ja, die halt dann einen Umbruch starten, weg von ausländischen Investoren. Und man hat ja von der Ferne das immer ein bisschen auch beobachtet, natürlich, was in Österreich so abgeht. Und unter anderem St. Pölten und ja, wo ich glaube, Wolfsburg war oder dann dieses FC 32. So, es war ja immer sehr suspekt oder war immer komisch, Trainerwechsel dort, Trainerwechsel da, irgendwelche Spieler, ausländische, sie greifen an und doch irgendwie geht's nicht. So, und plötzlich kommt der Karten, dann heißt es österreichischer Weg und die Devisa mit 11 Team Sport Investor. So, und das hat sich schon alles so sehr gesund angehört, auch wenn gleich vielleicht wenig oder nicht viel Budget, aber mal so, dass man sagt, okay, ey, das kann vielleicht auf stabiler Beine stehen und klingt seriöser. Hm. Und natürlich, die Kombi mit Christoph Freitag war für mich dann schon ein sehr großer Punkt, um zu sagen, okay, das höre ich mir jetzt einmal genauer an, weil du hast dann einen Sportdirektor, erstens einmal, der mich kennt. Ich kenne den Sportdirektor schon sehr lange, ich kenne immer Spieler, ich kenne seinen Charakter und das ist wahrscheinlich ein Match. Ja? Und genauso war es dann auch. Ja? Von der Vorstellung her, auch wie man Fußball spielen will, auch sehr ähnlich. Deswegen hat das gut funktioniert.
Wie war denn die Kommunikation mit Manfred Schmid? Also ist dir schwer gefallen oder hat er Verständnis gesagt? Er sagt, ja, James, es wird Zeit, jetzt den Schritt zu machen? Oder?
Nein, es war, also für mich war es sehr schwer. Für mich war es sehr, hat schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, muss ich sagen, weil ja, ich ihm Manfred auch viel zu verdanken habe und der mich zu den Profis geholt hat, mit auf die Reise genommen hat und wir haben ja wirklich eine schöne Zeit gehabt, Erfolge gefeiert und eine lässige Zeit und nicht nur, wie soll ich sagen, sehr Freundschaft entstanden, denn gleich er mich erkennt als kleiner Junge, so wie ich dabei war, so und dann ist in der Freundschaft und na, und der war dann, er sagt wirklich so, wie ich es ihm erzählt habe, so, es gibt ein Angebot, es gibt eine Nachfrage, und er gesagt, ja, und war eigentlich mehr sogar gleich in der Rolle mit, hör dir alles genau an, das muss drinstehen im Vertrag, bitte, schau auf das, und beide, auch seine Frau, die Petra, die waren dann, weil ich ihn angerufen habe, ich sag, du, können wir reden, und er sagt, was ist, was da treffen, was da hocken, und ich so, ja, sag ich, ja, treffen wir uns einmal, ich muss da was erzählen, und dann einmal geplaudert, und na, es hat ihm sehr gefreut, natürlich, und er hat gesagt, du musst den Weg gehen, und hat das eigentlich voll unterstützt, ja, muss man auch sagen.
Ja, und gratuliere auch zu deiner ersten Saison als Cheftrainer. Ich meine, wer hätte gedacht, dass es eigentlich fast klappt mit dem Aufstieg? Mhm. Ja. Eigentlich hätte es ja geklappt, rein theoretisch, wenn man diese Strick fing.
Danke, dass du das jetzt sagst.
Ja, ja, sicher. Ja. Ja. Ich bin da ja auch ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ja, also ich finde das auch Wahnsinn.
Ja, klar. Also mal erstmal danke. War wirklich erfolgreich, war nicht zu erwarten, so wie du sagst. Du hast da recht, wir haben eigentlich am Platz mehr Punkte gemacht als alle anderen. Ist natürlich bitter, ja. Aber ich kann mich noch erinnern, wie das passiert ist. Und dann stehst du im Winter mal da und sagst, okay, die holen jetzt 2 Punkte auf. Und ich werde nie vergessen, auch eben mit Christoph Freitag, wir stehen da, hoffentlich geht es dann nicht am Ende um diese 2 Punkte. Ne? So, dass dann wirklich genau um das geht, ist natürlich fatal.
Fachische.
Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, eben in dieser heißen Phase von der Saison einfach ja dreimal 0-0 gespielt. Mhm. Und genug Chancen am Fuß gehabt. Und das 6-Punkte-Spiel in Lustenau, also was wir da liegen haben lassen, bist zwar schnell 2-0 hinten, aber wenn wir dann einen Anschlusstreffer machen, dann rennen wir zweimal alleine aufs Tor, dreimal alleine aufs Tor, machen kein Tor, würden heute noch spielen wahrscheinlich und hätten kein Tor gefühlt. Und aber ja, da entscheiden dann eben Kleinigkeiten und man darf halt nie vergessen, man hat in der Saison ja, eigentlich gleich viel Tore geschossen wie im letzten Jahr, wobei man im Sommer eigentlich 50 Scorerpunkte verloren hat, mit dem Bui, Haragate und Elias Just. Wir haben geholt den Marco Rosiel, der in Stripfing wenig gespielt hat. Wir haben kurz so vor Transferende einen Volkan Dursun von Rapid gekriegt und den Reinhard Young von Admira. So, das war unsere Offensive eigentlich. Und dann machst du gleich viel Tore wie mit den Spielern, die dann eigentlich im Sommer um gemeinsam, glaube ich, knappe Million verkauft haben. Mhm. So, und ja, spricht halt für unsere Arbeit, spricht für das, dass trotzdem die Spieler, die kommen sind, eine gewisse Qualität gehabt haben. Aber hinten raus, hat es halt einfach gefehlt, also, muss man sagen. Mhm. Werner Jahn hat sich verletzt, dadurch schon hat Rapid verkauft. Und dann haben wir in Marco Djurdjian geholt. Und ja, es hat halt dann nicht so, es hat nicht sein sollen. Und aber trotzdem war es eine erfolgreiche Saison und trotzdem war es, haben wir einen sehr guten Fußball gespielt, das muss man sagen. Und das macht mich stolz. Ja.
Wie waren da die Spiele gegen Rapid und die Austria? Also ich meine, es waren jetzt nicht die A-Mannschaften, sondern die Zweitmannschaften und auch eine andere Stimmung natürlich.
Natürlich, aber es ist natürlich schon so, es ist erstes Profijahr, so Auslosung, erstes Spiel, ja, wäre alles auswärts. So, da denkst du auch, da sitzt irgendeiner und los das aus. Ja, ehrlich, weißt du, so. Und noch Trainer Max Ulig, der eigentlich mein Co-Trainer der U18 war, also ja, das ist war natürlich sehr speziell. Aber ja, 4-1 gewonnen, war gut. Ja, war gut, ja. Nein, aber ja, war mal eine andere Seite kennenlernen. Aber es waren natürlich lässige Spiele, wenngleich das natürlich Spiele sind ohne Fans und ja, schade, weil die jungen Burschen, egal ob es Rapid oder Austria ist, die verdienen sich eigentlich wirklich Zuschauer, weil spielen beide Teams einen wirklich lässigen Fußball, muss man sagen. Und sind ja viele Talente drin und sieht man jetzt wieder, dass auch, was bei der Austria passiert ist, hochgezogen wurde, bei Rapid. Ja, okay. Ja, naja, das muss man ehrlich sagen, ja, da stecken, weiß nicht, die haben im Cup gespielt gegen Rapid. Mhm. So, und da war Marktwert, ich glaube, 4 Millionen zu 56 Millionen, so, mhm. Und das Match geht 1-0 raus und eigentlich hätten wir es gewinnen können. So, dann natürlich, für was machst du Nachwuchsarbeit, wenn du dann nur so einkaufst und es kein Indiz dafür, dass es funktioniert. Das muss man auch sagen. Aber trotzdem waren diese Spiele immer recht lässig, weil die Jungs sehr, wie soll ich sagen, sehr aggressiv spielen, genauso wie Liefering oder Sturm Graz, das ist alles, die spielen mit einem Punch und die scheißen sich nichts und sind lässige Spiele.
Hast du dich im Messstadion auf dem Trainersessel gesetzt oder hast du dann noch andere Jokers gemacht?
Nein, ich habe mich ganz normal hingesetzt. Nein, es war, natürlich kommst du dann hin, du kennst die Leute, es war ja auch eine Wurst mit Hartberg und mit dem WRC. Es ist immer schön, dann zurückzukommen. Mhm. Es war beim ersten Mal sehr speziell mit dem WRC, dann wieder in das Stadion zu kommen, war sehr speziell. Aber am Ende des Tages willst du wieder, ne? Fertig.
Das heißt, du bist jetzt kein, oder siehst es neutral oder sogar positiv, dass halt gewisse Zweitvertretungen in der zweiten Liga mit dabei sind, wie jetzt eben derzeit Sturm aus der Rapid und Liefering?
Ja, also ich sehe es erst einmal, ich sehe es positiv, was jetzt das Spiel betrifft, weil es macht Spaß, gegen die Jungs zu spielen und Liefering, und das ist immer zum Beobachten, dass diese Teams haben immer im Herbst Probleme. Und dann, das war als Akademietrainer, wenn du das 20 Jahre machst, das ist immer so im September, Oktober, dann geht's einmal los, dann das erste Mal erntest du deine Arbeit, so, dann ist Wintervorbereitung und im Mai beginnst dann so, wo du denkst, jetzt eigentlich noch einmal so ein Jahr mit der Mannschaft, das wäre richtig lässig, so, und dann schiebst du schon den nächsten nach, die nächsten kommen wieder und du fängst wieder von vorne an. So, und es ist ja nichts anderes bei diesen ganzen Amateurteams ja auch, das ist ja bei Liefering dann hinten raus, waren die nochmal bärenstark, so Austria hinten raus, dann trotzdem, die performen dann und die spielen sich ein und man darf nicht vergessen, da spielen welche noch davor gegen Akademie, schieß mich tot, Kärnten und Akademie Klagenfurt, wie auch immer, gleich, altersgleich, so, und plötzlich spielst du gegen SK St. Pölten. So, es ist einfach was anderes. Du spielst einen Erwachsenen, du spielst auf einmal gegen einen, vielleicht, so wie es bei uns war, mit Dirk Carlsen, einen Luxemburg-Nationalteamspieler. Oder du spielst gegen einen Marc Stendera oder du spielst gegen einen Stefan Teska. So, und das ist dann ein Unterschied, ganz einfach. Ja. Und das ist ein Gewöhnungsprozess und das hat man bei allen Teams, finde ich, wieder in dem Jahr gemerkt.
Herr Bosch, wie du es gesagt hast, also man kann auf jeden Fall, du kannst stolz sein, also Trainer des zur Saison gewählt in der zweiten Liga geworden. So, herzlichen Glückwunsch auch. Mit St. Pölten eigentlich eine tolle Saison hingelegt. Und auch wenn natürlich sonst der Zuschauerzuspruch oftmals in St. Pölten überschaubar ist. Man hat gesehen, erstens von der Leistung von euch gegen Rapid im Cup, aber auch da vom Zuspruch her, auf einmal 8000 Leute da, welches Potenzial prinzipiell da wäre, wenn es da halt auch noch mehr Erfolg oder halt wie der Bundesliga da ist. Mhm. Aber findest du es prinzipiell schlecht, schlimm oder woran liegt es, dass halt derzeit Niederösterreich kein Vertreter in der Bundesliga?
Admira, ja, trotzdem ein Potenzial, finde ich. wenn es jetzt, also am Städten, möchte jetzt nicht am Städten zu nahe treten, aber das Stadion oder das Umfeld, finde ich, hat jetzt nicht Potenzial für Bundesliga. Aber natürlich, St. Pölten, das Stadion ist prädestiniert, muss man ganz ehrlich sagen. Und man hat gesehen, was für Wucht das Stadion hat und speziell im Cup, wenn das voll ist und 8000 Leute sind, das macht schon was. Und es hat ja auch gereicht, jetzt am Ende hinten raus, dass wir, ja, wir waren gerade mit 1400 und ich habe ja am Anfang einmal im ersten, einer der ersten Interviews gesagt, dass ich, mein Ziel ist, neben dem, dass wir Ballbesitz spielen, dass wir am letzten Spieltag, wenn wir 2500 haben, dann haben wir halt viel richtig gemacht. So, und wir haben knappe 5000 gehabt am letzten Spieltag. So, und, oder 4,5 halt. Und, ja, und das spricht halt für das, dass das als zweitgrößte Landeshauptstadt in Österreich, muss ich sagen, ist halt der Zuspruch schwach. Ja, weil wenn es dann um was geht, das ist so klassisch österreichisch, wenn es um was geht, sind wir im Stadion. Mhm. Und es hat sich aber trotzdem etwas getan. Ja. Es hat sich, glaube ich, trotzdem, der Verein hat ein neues Gesicht gekriegt durch das, was rundherum passiert ist, durch das, was wie wir Fußball spielen. Und hat sich schon was, finde ich, getan. Aber es ist natürlich, es könnte viel besser sein. Und wenn ich dann sehe, jetzt mit aus der Salzburg oder jetzt im Aufsteiger mit Wacker, was da dann auf uns zukommt, da spielst du dann schon wahrscheinlich auswärts für 5000. Mhm. Locker.
Du hast jetzt die Auswärtszeit erlebt. Du hast bei WRC Hartberg und jetzt St. Pölten. Wird ja oftmals bei der Austria gesagt, wir haben ein gewisses Playbook. Bei Rapid gesagt, ja, wir haben einen Plan, wenn wir spielen wollen. Und trotzdem gab auch vor der Trainerbestellung und dann wirklich vom Konzept Sieg war am Rasen nicht immer wieder immer das, was irgendwie versprochen wird oder wie es angeblich heißt oder in gewissen Leitbildern auch drin sind. Von deiner Station jetzt bisher und auch eben gerade aus der Trainerperspektive, wo ist es tatsächlich wirklich da? Du sagst, das war wirklich auf jeden Fall der Spirit und die Philosophie so der Fall und es hat auch danach die Trainer ausgesucht und es wirklich umgesetzt.
Also in Österreich, glaube ich, bis auf Red Bull jetzt macht das keiner so. Ich kenne keinen Verein, der jetzt eine Idee hat und den Trainer danach holt. Kenne ich nicht, kenne ich nur bei Red Bull, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Und jeder Trainer nimmt so sein Stil mit und du holst halt den Trainer, weil du hoffentlich dann, oder du hoffst dann, dass quasi du das siehst, was der so verkörpert. Und ja, das war jetzt in St. Pölten ja auch nicht anders. Das war letztes Jahr ganz anderer Spielstil mit eher defensiv kompakt umschalten mit diesen Mbui und Harakate und so schnelle Spieler eigentlich und jetzt in diesem Jahr machen wir die beste Ballbesitzmannschaft mit 61% Ballbesitz. Wir haben im Schnitt 520 Pässe gespielt, die meisten. Wir waren hinter den zwei Teams, die ihren DNA eigentlich gegen den Ball ist, mit Sturm Graz und Liefering, die drittbeste Mannschaft gegen den Ball und ja, spricht einfach für das, wie wir Fußball gespielt haben und wie dominant wir eigentlich waren und das ja wieder dann sehr speziell für diese Liga, die ja bekannt ist eigentlich dafür, dass ja, viel zweite Bälle, Intensität und so weiter, ja, und ja, also wieder Austria Wien, Rapid, weiß ich nicht, bin ich nicht, kenne ich keine Interner, aber und gerade ist ja auch mit Ilza mal so richtig in dieses Fahrwasser gekommen, da mit Raute und 4-4-2 und Pressen und ja, Intensität ist gut, aber es wird, und ich glaube, dass in Österreich jetzt merkt man ja immer wieder jetzt diese Umstellung stattfindet, dass ich bin einfach der Meinung, dass Technik, Taktik wird immer Intensität schlagen. So, und wenn du keine Idee mit dem Ball hast, wird es irgendwann dünn. Und wir haben das am eigenen Leib verspürt mit Austria in der Conference League, ja, wenn du dann spielst, auswärts gegen, wen haben wir gespielt?
Ja, ich weiß es so.
Villarreal, nein, nicht Villarreal. Boah, wir haben gespielt gegen Beersheba, wir haben gegen Lech Posen gespielt und wir haben gespielt gegen...
Boah, das ist jetzt eine Fangfrage. Das muss man rausschneiden, das ist meine.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, mit dem rausschneiden weiß ich nicht mehr. Ja. aber Fakt ist, wir haben uns gedacht, wir gehen drauf und weil dann haben wir ein Problem. So, und dann kriegst du auswärts 5 Stück. So, denen war das Recht, dass wir drauf gegangen sind. Mhm. So, du brauchst einfach einen blauen Ball. Ja, weil sonst das geht es ja nicht aus. Ja. Das glaube ich, wird auf Sicht einfach so sein.
Ich glaube, es war Villarreal.
Glaube ich. Ja, glaube ich.
Hast du das Playbook bei der Austria gelesen, was der Manuel Gottleffner eingeführt hat?
War beteiligt.
Du warst der Mitautor.
Ja, ich war beteiligt damals. Es ging ja die Runde in den Nachwuchs hinein, in die Akademie, und jeder durfte so seins dazu beitragen. Und wie soll ich sagen, ein paar Fragen zu beantworten, wie man Fußball sieht als Austrianer oder was man sich vorstellt, wie bei Austria Wien, ja, was für ein Ball gespielt werden soll.
Aber dann noch grotesker, dass dann zur Trennung kommen. Ist aber egal.
Ja.
Aber es hat halt das berühmte Papier ist geduldig.
Also, natürlich, es sollte schon, das eine ist, ob man jetzt irgendwie irgendwo was notiert, das andere ist, wie man es lebt, und das andere ist, eben, jetzt auf die Frage zurückzukommen, suche ich dann einen Trainer für das, dass ich das, dass der das auch umsetzt? So, das ist aber die Frage. Und dann musst du die Frage stellen, hast du Leute dazu?
Ja.
So, und dann ist, heißt noch immer nicht, dass es so passiert, sondern es ist ein Weg, und den musst du halt durchgehen und du musst halt dranbleiben. Ne? Und ich kann mich jetzt erinnern, das sagt Bölken jetzt auch, natürlich gab es die einen oder anderen Kritiker oder Zweifler in der Zeit, wo es halt im Frühjahr, ja, verlierst gegen Wiener, verlierst gegen Amstetten, so, dann rennst du nicht so, dann verlierst gegen Lustenau, aber wir haben halt nie was anderes gemacht, sondern wir haben unsere Pässe gesammelt, wir haben weiter aktiv und aggressiv gegen den Ball gespielt, und ja, dann geht es gar nicht mehr so viel um Pressing, sondern wenn du in deinem Positionsspiel gut bist, wenn du im Gegenpressing gut bist und jeden Gegenangriff oder in Keime stickst oder sofort wieder den Ball hast, so sammelst du halt dann deine Coins und so kriegst du dann mehr Ballbesitz und dann geht es viel mehr um das.
Was ist das in der nächsten Saison tun für St. Pölten? Was sind dann noch eure deine Ziele?
Ja, es ist immer schwer im Vorfeld zu sagen, was ist drin, aber ich glaube, dass es vermeintlich schwieriger wird. Man hat ja gesehen, dass das jetzt die Saison und wenn man ein bisschen zurückrecherchiert, ich glaube, die letzten 7, 8 Jahre war es ja wirklich so, dass keiner, oder jeder Aufsteiger Minimum 60 Punkte, wenn nicht mehr gemacht hat, 65, 70 mit Lust dann einmal. Also weit über die 54, was sie jetzt waren, oder 55, weiß ich nicht auswendig. Deswegen glaube ich, weil es sehr ausgeglichen war, weil keiner so durchmarschiert ist, weil keiner nicht die Stärke besitzt hat, da durchzumarschieren. Und jetzt wird es natürlich einiges schwieriger, ja, weil du kriegst nicht Blau-Weiß-Linz natürlich eine Mannschaft darunter, die auch sicher Kraft hat, wenngleich es, glaube ich, vor 10 Jahren einmal mit ihm gelungen ist, direkt wieder aufzusteigen. Also das ist auch nicht selbstverständlich, hier runterzugehen und gleich wieder raufzugehen, weil du neue Mannschaft größtenteils. Du hast mit Wacker Innsbruck, die, ja, glaube ich, eine Mannschaft ist, die sehr viel Kraft hat mit ihren, mit ihrer Partnerschaft hier mit LAFC, wo ein bisschen Geld dahinter steckt, glaube ich. Vienna rüstet nochmal auf, die wollen das sicher auch machen. Du hast Admira. Also, ich glaube, dass es schon schwieriger wird. Es gibt natürlich einen Vorteil, wir sind eingespielt. Wir werden sicher in der Offensive einiges wird sich ändern. Das ist das Ziel. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr in der Lage, dass wir so wie letztes Jahr sagen können, okay, wir schauen uns das an und wir wollen ja irgendwo die ersten 5. So, du schrammst um einen Punkt da vorbei an dem Meister. Und der Schmäh geht ja nicht mehr, dass wir sagen, hey, ja, uns ist eigentlich relativ wurscht. Mhm. So, natürlich, und umso war es auch jetzt nicht wurscht im Sinne von, natürlich, wenn das zum Greifen nahe ist, dann wäre das nicht. Aber dadurch, dass es ja nie ausgesprochen Ziel war vom Start weg, gehst du natürlich dann mit einer gewissen Leichtigkeit rein und dann hast du natürlich gemerkt, was das mit Spielern macht, wenn es dann spitz auf Knopf ist und wir stehen am FAC-Platz vor uns, hat Lustenau gegen Frankfurt 3-0 verloren, so, und du gehst raus zum Spiel, so, und weißt, wenn du heute gewinnst, bist du auf einmal 6 Punkte vorn. Das macht was mit denen. So, und wenn du dann nicht die erfahrenen Spieler hast, oder wenn du dann Spieler hast, die zum ersten Mal vielleicht in so einer Situation sind, dann ist das Spiel am FAC-Platz nicht mehr so einfach. Und es hat natürlich was gemacht mit uns allen. Aber wir haben es gut gemanagt und mal sehen, was jetzt für die kommende Saison, was auch budgetär nochmal möglich ist von Vereinsseite. Ja? Weil natürlich letztes Jahr gab es einen immensen Einschnitt im Budget. Und mit dem Budget, mit den Möglichkeiten, unter den Bedingungen, wie wir gestartet sind, und dass wir dann sowas abreißen, was diese Saison passiert ist, das ist schon, kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug rechnen, ja, das Ganze. So, und ob das jetzt nochmal zu toppen ist, bezweifle ich. muss ich ganz ehrlich sein. Nicht, weil ich nicht an meine Trainerteamqualität glaube und an die Mannschaftsqualität ist per se ist da nicht an das glaube, sondern weil, ja, weil das rundherum, glaube ich, stärker wird, ja, in der Meisterschaft, in der Liga.
Wie sehen deine persönlichen Ziele aus? Also sagst du, ja, klar, Bundesliga irgendwo als nächster Schritt, Ausland vielleicht auch ein Ziel, wo du sagst, da würde ich gerne mal hingehen und wie würdest du dich selbst als Trainer sehen? Also sagst, ich stehe für einen bestimmten Stil oder sagst, ich bin so anpassungsfähig, was kommt, kommt?
Naja, ich glaube, also Rapid schließen wir mal aus. Das wird sich nicht ausgehen für mich. Nein, für was stehe ich? Jeder, der die Saison St. Pölten gesehen hat oder die Zahlen, die ich euch jetzt gesagt habe, spricht ganz klar dafür, für was ich stehe. Und das ist halt Ballbesitz. Das ist halt, Fußball zu spielen mit einer gewissen Vorstellung meinerseits, die halt dann, ja, ein bisschen vielleicht Austria geprägt ist, die ein bisschen vielleicht Pep Guardiola geprägt ist, die der Cherby geprägt ist, die halt ganz klar in Richtung, ich möchte immer einen Ball haben und so viele Chancen wie möglich kreieren und so viel Pässe wie möglich spielen. So, das ist mal mein Ansatz. Und Ziel ist natürlich, wie soll ich sagen, eigentlich so, wenn ich die Augen zumache und träume, dann träume ich von dem, dass ich Trainer bin bei einer Mannschaft, wo einfach 20, 30, 40, 50, 60.000 Leute im Stadion stehen. So, wo das dann ist, das ist mir dann egal. Ich glaube, dass wenn es so viel ist, das schon richtig geil ist.
Liverpool ist ganz was fair.
Ja, ja, Arne Slot hat das verbockt, ja.
Dein Bruder hat es ja schon gehabt, dass er in Schottland im Ausland war.
Mhm.
Das heißt, wäre dann schon auch irgendwo weit vom Spieler, also durch die körperlichen eben Geschichten hat nicht so gereicht, bis ganz oben hin, beziehungsweise nach Ausland, aber als Trainer wird sich schon kitzeln?
Natürlich, ja, natürlich. Ich meine, kann man sich ja jetzt als Österreicher gar nicht vorstellen, egal als Spieler oder als Trainer, dass du jetzt sagst, okay, du hast jede Woche 20, 30, 40.000 Leute im Stadion. So, und das ist jetzt eh wenig. Wenn du jetzt da Schalke hernimmst, ich komme zweite Liga und da war, oder jetzt erste Liga, aber davor, da war wurscht, Kaiserslautern oder Hamburg, waren jede Woche 40, 50, 60.000. So, das ist einfach, also das ist mein Anreiz. Ja. Das ist, ja, da geht es nicht ums Finanzielle, da geht es nicht um, das ist halt mir als Spieler verwehrt geblieben, ja, muss ich sagen, weil ich durch meine Verletzung. Und ich hatte halt das Glück, das eine oder andere Derby eben einmal so mitzuerleben und das eine Mal dort an der Linie zu stehen, wie der Manfred nicht dabei war, das war schon, ich kann mich erinnern, muss ich ehrlich sagen, das war eine Anekdote, ich war Co-Trainer und da war mit Manfred Schmidt das eine Derby und wir gehen zum Aufwärmen, ja, und da wirst du natürlich ausgepfiffen und wenn ich vergessen, ich habe zum Huskomm, ich gesagt, zum Mucki, sag ich, Mucki, jetzt auf die Seite der Tor machst, stelle ich mich so hin, also voll die Fans. Und der sagt zu mir, James, das kann ich nicht machen. Sag ich, wieso? Ich war noch mit den Öffis, ich habe noch keinen Führerschein. Ja, so, eine kleine Anekdote, war recht witzig, sage ich, weil es wirklich Ansporn ist natürlich. Ja. Ja, du kommst raus, da pfeifen 20.000 und ja, ist geil.
Das ist schon.
Aber es war lustig, ja. Das kann ich nicht machen.
Das Frauenfinale. Hast du miterlebt? St. Pölten.
Ja,
man muss jetzt dafür, für die, die sich da nicht so gut auskennen, die Frauen in St. Pölten haben nicht so viel zu tun mit der Herren. Also, das ist ja nicht ein Verein wie der Austria-Verein, sondern das ist ja eher eine wirtschaftliche Beziehung und das sind ja eigentlich zwei ganz unterschiedliche Sektionen, oder?
Also. Ja, es ist natürlich jetzt stärker verschmolzen mit die Divisa, mit meinem Investor. Mhm. Es, natürlich, wie du sagst, das sind getrennte Dinge grundsätzlich, aber wir sind in einem Haus.
Mhm.
Wir sind im Stadion.
Wir haben dasselbe Logo.
Wir haben dasselbe, ja, die haben halt zwei Sterne drauf, wir nicht. Wir benutzen dieselbe Grafkammer. Also, wir sind schon so unter einem Dach und es gibt schon eine gewisse Nähe natürlich. Und man kriegt das mit und man hat das eine oder andere Champions League-Spiel gesehen. Und ja, natürlich, wenn du dann kommst als Cheftrainer der Herren und dann siehst du das, was die Frauen machen und in der Vergangenheit gemacht haben, dann Hut ab. Und ja, da sehr lange eigentlich in Leeds, muss man sagen. Und jetzt diese Wachablöse. Aber ja, ist halt einfach geschuldet dem, dass die anderen Vereine dann auch einmal jetzt ein Geld in die Hand nehmen und dann halt wirklich gut wirtschaften, was diesen Bereich betrifft, gute Spielerinnen holen. Und dann sieht man halt natürlich, was möglich ist. Und da wird es jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu lange dauern, bis dann mal wahrscheinlich auch mit Red Bull Salzburg dann so die nächsten Rapid und so. Da merkt man schon, da ist schon Kraft dahinter. Und ja, das Finale war natürlich unglaublich, natürlich schießen da in der Nachspielzeit das 1-0 mit einem Elfmeter, rote Karte und dann kriegst 90 plus 11 dann den Freistoß und dann ja, Eskalation und ja, unpackbar eigentlich.
Zweimal Herzinfarkt.
Ja, das ist ja so. Ja, kennen Stefan Kennesey natürlich auch von der Austria, der bei uns in der Akademie gearbeitet hat, freut mich auch für ihn natürlich, aber es war schon für die St. Pöltener Mädels, muss man sagen, ein bitterer Abend, ja. Wenngleich Austria die Saison sehr stabil spielt.
Ungeschlagen. Ja, also genau. Das war jetzt nicht so unverdient. Ich meine, die Meisterschaft ist jetzt auch nicht in den letzten Spielen entschieden worden, war also ja, man hat ja auch die Punkte vorher geholt. Cool. Aber trotzdem, also ich glaube, das war schon eine Werbung für den Frauenfußball. Ja, Damenfußball, sagt man. Ja, sagt man Damen oder Frauen?
Frauen.
Frauen, gell?
Ja. 2.500, glaube ich, dann?
Ja.
Und richtig, was los?
2.000. Also ich glaube, das war das stärkste besuchte Austria-Heimspiel der Saison. Ein neuer Rekord.
Cool. Ja, also, das Cup-Final waren da noch mehr, ne?
Ja, das war kein Heimspiel.
Ja, das weiß man. Ja, ja. Sicher, was ja. war Sportclub. Andi Ukris war jetzt um Neulengbach Trainer. Der wurde aber auch schon Landhaus-Frauentrainer. Ja. Wäre das etwas, klar ist nicht jetzt aktuell, aber prinzipiell, wo du sagen kannst, hättest du jetzt auch kein Problem mit oder würdest du gern machen oder könntest du dir vorstellen oder gibt es in diese Richtung überhaupt gar nicht, wo du sagen kannst, das kennt für mich nie in Frage.
Nein, kommt für mich nicht in Frage. Weiß nicht, habe ich nicht so das Gespür dafür. Ich schaue mir es gerne an oder ich bin gerne mal immer dabei, aber ist nicht mein Fall. Kann ich nichts anfangen damit, klingt so abwertend, ist es aber gar nicht, aber es ist halt ein großer Unterschied, ja? Das muss man ganz einfach sagen. Und da sehe ich mich halt einfach nicht, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt einmal von der Nähe mitbekommen und schon anders zum Handhaben als Trainer. Mhm. Frauenmannschaft ist ganz anders, Dicken ganz anders, ja, und eine Mädelskabine ist anders als eine Burschenkabine, mhm. Muss man sagen.
Ja, klar, das ist auf jeden Fall was anderes und muss man wahrscheinlich auch ganz anders handeln und ist ja auch alleine vom Körperbau ja schon eine andere Belastung für die Frauen. Also ich glaube, die haben ja viel mehr Kreuzbandrisse von Anatomien, ja. Also da muss man schon auch beim Training schon Rücksicht nehmen auf Dinge, wo du bei den Herren wahrscheinlich gar nicht nachdenkst.
Ja, von der Trainingssteuerung, ja. Von der Belastungssteuerung her ist wahrscheinlich schon ein Unterschied.
Und vor allem auch schwieriger, weil halt noch schwer in Österreich, weil sie noch keine Profis sind.
Ja, also, das ist schwierig, ja. Natürlich, wir haben da Champions League gespielt und dann kommt da Chelsea, das ist schon eine andere Liga.
Ja.
Das ist die Torfrau von Chelsea, das ist, glaube ich, der beste Torfrau von. So, die spielt Bälle. Wahnsinn. Also, das ist schon ein Unterschied.
Ne? Ja.
Was mich noch interessiert von deinem familiären Background. Wärst du irgendwie auch ein Ansport für dich, so ist das zuletzt auch der Moment, mit Akin Gündis gemacht hat, den wir erst beim Karatas-Turnier getroffen haben, in Türkei irgendwas zu machen? Oder sagst, weil ich sag mal, viele von türkischstämmigen Familien, sag ich jetzt, Yusuf Demir zuletzt oder auch, sitzt dann irgendwie doch Richtung Türkei irgendwas, was dich irgendwie auch besonders reizen würde oder sagst, ja, also halt diese Auslandsgeschichte mit dem Anspruch 20, 30, vielleicht sogar eben 40, 50 tausend Zuschauer in der Sitzung haben. Man weiß ja, wie begeisternd die türkischen Fans auch sein können. Aber nichts, was jetzt speziell dich reizen würde.
Also es treibt mich jetzt nichts an. Es ist natürlich, wer mal ein türkisches Derby gesehen hat, weiß, was da auf einen zukommt. Aber
da fahrt man dann auch nicht öffentlich nach.
Nein, da steht man sich nicht so hin.
Da wird man sich ja Taxi, ja.
Aber das ist natürlich sehr reizvoll. Türkei als Trainer ist sehr reizvoll, wenngleich, ja, ob das alles stimmt, was da auch José Mourinho erzählt hat, weiß ich nicht, aber eine gewisse Wahrheit wird schon drinstecken. Ist immer schwierig, aber ja, türkischer Markt ist, warum nicht, ja, also, ist jetzt nicht meine erste Präferenz, aber sollte es sich einmal irgendwann einmal ergeben, wenn man einen der Top-Clubs auf der Vita stehen hat, kann es nicht schauen, würde ich sagen.
Ich bin fertig.
Gut, dann hätte ich aber immer mal wieder auch was Überraschendes für den Stefan mit. Und zwar, Stefan, eine neue Kategorie eigentlich zum Abschluss.
Eine neue Kategorie?
Ja, okay. zum Abschluss unserer Legenden-Specials. Ein Go or No Go. Wir sind ja als No-Go-Podcast bekannt. Also Stefan hat es ja zu meinem Leidwesen eh schon nochmal wiederholen müssen, in der heutigen Saison extrem erfolgreich in der Derby, so wie wir es ja auch mitbekommen haben. Wenn man jetzt das so hernimmt und umdreht und sagt, okay, alle Derbys, die es jetzt in der Saison gab oder eben auch selbst 10 von 12 möglichen Punkten geholt, drehen wir es um, die gehen wir alle zu Rapid und ich tausche einen gegen den Titel. Go or No-Go?
Für den Titel von St. Pölten?
Nein, für den Titel der Austria.
Also für den Titel der Austria, so meinst du das? Also wir drehen jetzt alle Ergebnisse um und dafür gewinnt Austria den Meistertitel.
Oder einen Cup-Titel, also einen Nationaltitel.
Ja, absolut, go. Kannst du nicht das Derby halten? Wenn man in Austria einen Teller aufhebt, ja, oder ja. Einen Pokal, ja. Glaube ich schon. Würde ich schon sagen.
Schenke ich ja auch.
Okay, ja, dann.
Du nicht, oder was?
Doch.
Oder hast du dir schon so eine Mission 33 gemeint, dass du dir das gar nicht mehr am Monat
erfahren hast? Ja, es gibt nur noch die Never-Ending-Story.
Ja gut, dann danke, Cem, für deine Zeit. Wir freuen uns sehr, dich näher kennenlernen zu dürfen und auch über deine Einblicke mit der Talentearbeit und Verletzungen und auch für deine ehrlichen Worte. War sehr erfrischend, hat mir sehr gefallen und danke, dass du gekommen bist.
Ja.
Und danke, dass du mir so viel Eis überlässt.
Ja, bitte. Ja. Nein, ich sage auch danke, hat mir Spaß gemacht mit euch zwei. Und wir durften uns ja kennenlernen. So, und jetzt habe ich mich in Austrianer kennengelernt. Deswegen, na, aber jetzt hat es beide okay. Danke, Spaß. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Ja,
auch von meiner Warte vielen lieben Dank für das offene Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Stefan, wir haben ja normalerweise in unserer regulären Folge immer die Rausschmeißer-Kategorie, unserer Song zur Folge. Weiß nicht, wie du musiktechnisch so gepolt bist, aber speziell für dich habe ich einen Song rausgesucht, weiß nicht, wie du Michael Jackson stehst, aber von Michael Jackson gibt es den Song Jam.
Ja.
Wie möchte ich dir widmen und dann packt der Stefan für uns auf unserer YouTube- und Spotify-Playlist.
Okay.
Und hast du dir den Text hier angeschaut, nicht, dass das irgendeine Kasperl-Nummer ist?
Ja, ich meine, also ich Jam, wie er Jam beschrieben.
Ja, aber nicht, ja, okay. Ja.
Habe ich zweimal live gesehen, bin Michael Jackson-Fan, deswegen.
Ja, es ist passt perfekt. Ja, super. Und danke auch euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau. Viele liebe Grüße und bis auf bald.
Ciao, baba.
Ciao. Ciao.